Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Sie sind noch da, hallo.
Uns gibt's noch.
Ja, wir sind's. Erinnerst du dich? Damals, da war mal so ein Podcast, der ziemlich erfolgreich war und ziemlich Spaß gemacht hat.
Betonung liegt auf ziemlich.
Ich wollte nicht übertreiben.
Nee, wir wissen's. Wir waren 3 Wochen nicht angekündigt, einfach mal nicht da. Wir waren einfach weg und es gab auch online schon einige Spekulationen, aber es war halt auch echt scheiß viel los. Willst du so ein bisschen erzählen?
Das Jahresende ist für uns immer mega stressig. Wir haben einen Spendenmarathon, der viel Energie frisst, so ein Herzensprojekt, wo man ganz viel Kraft auch reinsteckt. Weihnachten ist eh mega stressig,
immer.
Also bei den meisten zumindest, wenn es nur Familie und Co. und dieser Geschenkekram und Tannenbaum und was weiß ich alles. Und dann Jahresende wieder mit summa summarum, es war einfach ein bisschen viel und ja. Da mussten wir mal kurz auf die Pause drücken.
Ja, ich muss auch echt dazu sagen, also meine Reserven vor allem, also ich glaube Wolfi kann gar nicht so viel für, die waren einfach komplett leer. Ne? Und wenn wir eins aus der Creepy Hour gelernt haben, Mental Health, ich meine, du warst richtig angeschlagen, also körperlich.
Ich war auch krank,
bei mir
ja.
War es einfach der Overload und Mental Health predigen wir ja immer in der Creepy Hour und dass man auf sich aufpassen soll und so. Und das haben wir jetzt einfach mal getan und müssen da einfach ein bisschen gucken, damit es einfach nicht zu viel wird, weil es einfach extrem viel Workload ist und wir ja eben das ganze Ding ja auch nebenbei machen. Genau, also so viel zu den Hintergründen und den Rest kannst du jetzt erzählen.
Also man darf ja nicht vergessen, dass das ein Spaßprojekt ist und dass wir es machen, weil wir es gern machen und weil wir hier eine gute Zeit zusammen haben und weil wir uns über die Community freuen und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht, dass wir damit Geld verdienen oder irgendwas in der Richtung und deswegen müssen wir da einfach alles gut abwägen und deswegen ist Bibi ganz alleine zu einer Entscheidung gekommen, die ich einfach mittragen muss. Nee, haben wir natürlich gemeinsam gefällt.
Es klingt auch viel schlimmer, als es ist.
Ab sofort gibt es wieder regelmäßig neue Folgen. Das ist eigentlich alles, was wir sagen wollen. Nur werden wir ab und zu eine Pause anlegen und zwar all 2 Wochen. Also okay. Wir machen all 14 Tage ab sofort eine neue Folge.
Ja, ich denke auch, dass es völlig fein ist. Also es kommt ja regelmäßig was, aber man hat einfach mehr Zeit, weil ich glaube auch dieses, wenn wir uns dann mal rausnehmen für 1-2 Wochen, dann ist es ja nicht so, dass wir dann einfach raus sind, sondern man ist ja dann trotzdem in der Recherche und man ist ja trotzdem irgendwie mit dabei. Also selbst diese Pausen, die man sich dann mal immer wieder mit reinnimmt, haben eigentlich gar keinen Effekt, außer dass man vielleicht dann mal vielleicht 1 Stunde mehr durchschnaufen kann. Also von daher, wir passen schön gut auf uns auf, damit das auch immer weitergeht und dass das auch von der Qualität her einfach wieder dem entspricht, was wir uns so vorstellen. Und deswegen, genau, du wirst es uns nachsehen. Alle 2 Wochen kommt dann eine Folge.
Und das Schöne ist, erst nächste Woche gibt es eine neue und deswegen war es das schon für heute. Nein,
also
Bibi war fleißig und hat einen Fall vorbereitet und der hat dich schon getroffen,
ja,
oder?
Ja, der hat mich, also das kann man wirklich so sagen, der verursacht eigentlich immer noch so richtiges Unbehagen in mir und ich versuche eigentlich ja immer hinter die Geschichten jeder Seite zu gucken, ne? Also da neutral zu bleiben, ne? Was es mit den verschiedenen Personen, die da involviert waren, auf sich hatte, was es da für Background-Stories gibt. Aber ich muss echt sagen, dieser Fall hat bei mir krasse Gefühle ausgelöst und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal rein. Wir werden uns heute eine Tat aus 2014 ansehen. Ein Fall, der mit einem Suizidgedanken begann und mit einem Mord endete. Das ist die Geschichte von Kevin Davis und hier kommt ein sehr, sehr, sehr ernst gemeinter Disclaimer.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Der Fall führt uns nach Corpus Christi, das ist in Texas, eine Hafenstadt, so mittelgroß, so 300.000 Einwohner und die 8. größte Stadt im Bundesstaat. Dort lebte die 50-jährige Kimberly Hill. Kimberly wurde 1963 in Miami in Oklahoma als Tochter von Clyde Rahill und Sharon Violet Maples geboren. Sie diente von 82 bis 92 als Marine Corporal, wurde 1990 zum ersten Mal Mutter und brachte ihre Tochter Desiree zur Welt. Ab 1992 arbeitete sie als Krankenschwester, bis im Dezember 95 ihr zweites Kind Kevin zur Welt kam. Kimberly galt als liebevoll, als sehr gewissenhafte Person, auf so jemanden, auf die man sich einfach immer verlassen konnte. Sie war mitfühlend, war herzlich, hatte so eine Seite, die sie besonders in ihrer späteren Arbeit als Hospizpflegerin auszeichnete.
Ja, aber auch für die Kinder. Desiree Hill und Kevin Davis, die sie alleine großzog, war sie immer da. Sie versuchte ihnen alles zu bieten und zog die beiden liebevoll groß. Desiree, die 24-jährige Tochter, lebte 2014 nicht mehr bei ihrer Mutter, während der 18-jährige Sohn Kevin so seine Probleme hatte und sehr auf Kimberly angewiesen war. Was uns gleich unmittelbar zu dem schlimmsten Tag in der Geschichte dieser Familie führt. Am 26. März 2014 suchte Kevin das Gespräch mit seiner Mutter. Sein Wunsch war es, ihre Erlaubnis zu erhalten. Ihre Erlaubnis, dass Kevin sich das Leben nehmen darf. Er wollte Suizid begehen.
Seine Begründung dafür war, er war gelangweilt vom Leben. Er mochte es nicht. Er mochte Menschen nicht. Er mochte es nicht, leben zu müssen. Die Aussage musste man ernst nehmen und man kann sich vorstellen, wie heftig das war, wie unvorstellbar schockierend das sein muss als Angehöriger, wenn dir das so präsentiert wird.
Kevin war seit frühen Kindheitstagen sehr in sich gekehrt und schien emotional eher kalt zu sein. Er blieb immer unter dem Radar und war in den meisten Dingen eher mittelmäßig. Auch in der Schule war er weder besonders gut noch besonders schlecht. Er war zu diesem Zeitpunkt in der 10. Klasse der Highschool, aber auch dort nie in AGs oder Sportteams. Er war sozial nicht besonders aktiv, aber dass er solche Schwierigkeiten mit seinem Leben hatte, das war Kimberly nicht klar.
Sie sprach mit ihrem Sohn, versuchte auf ihn einzugehen und ihn davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen. Sie merkte aber auch an, dass sie ihn nicht aufhalten könnte. Sollte er das wirklich wollen? Nach diesem Gespräch wollte Kevin dann am Abend einen Abschiedsbrief in seinem Zimmer verfassen. Doch als er das tat, nahm sein Vorhaben, ja wortwörtlich, eine drastische Wendung. Er wendete das Blatt, auf dem er seine letzten Worte festhalten wollte, und schrieb auf die Rückseite einen Plan. Einen Plan, nicht sein Leben zu nehmen, sondern das seiner Mutter und seiner Schwester.
Ja, und was dann gegen 21 Uhr im Wohnkomplex der Windrush Apartments in Wohnung 1707 passierte, wurde bereits am nächsten Tag offengelegt. Dazu müssen wir aber jetzt zum 27.03. switchen, also einen Tag nach diesem besorgniserregenden Gespräch zwischen Kimberly und Kevin. Denn gegen 10 Uhr morgens klingelte es an der Haustür eines Ehepaars in Robstown, Texas. Ein Ort, der 20 Minuten von Corpus Christi entfernt lag. Als die Hausbewohnerin LaWanda die Tür an diesem Morgen öffnete, stand der 18-jährige Kevin Davis vor ihr, der sie darum bat, die Polizei zu rufen. Seine Begründung war grauenhaft.
Hello?
What's going on, sir?
Oh, as I said, I've murdered someone, actually.
Eine Situation, in der man sicher erst einmal überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Doch Kevin blieb die ganze Zeit sehr ruhig und wartete einfach darauf, verhaftet zu werden. Als die Polizei schließlich eintraf, brachte man den 18-Jährigen auf die Polizeiwache zum Verhör und schickte gleichzeitig eine Streife zum Apartment seiner Mutter. Was die Beamten vorfanden, war einfach nur schrecklich. Bereits im Wohnzimmer war klar, dass hier etwas Schlimmes passiert sein musste. Blut auf der Couch, Blut am Boden, blutverschmierte Kleidung verstreut im Zimmer, blutige Schleifspuren im Gang bis zum Schlafzimmer und dort fand man dann schließlich eine Frauenleiche auf dem Bett. Es war Kimberly Hill. Neben ihr lag ein blutverschmierter Hammer. Ihr Schädel war geöffnet und sie wies sehr viele Verletzungen am Kopf auf.
Während die Spurensicherung also den Tatort sicherte, wurden auch drei Zettel gefunden, die eindeutig vom Täter platziert wurden. Einer davon lag auf der Couch und war direkt an die Tochter von Kimberly adressiert, also an Kevins Schwester Desiree. Und darauf stand: Don't lose your head, she may yet live, although I doubt it. Hurry, Desiree, sincerely, your brother. Verlier nur nicht den Kopf, sie lebt vielleicht noch, obwohl ich das bezweifle. Beeil dich, Desiree. Aufrichtig, dein Bruder.
Ja, und dieser Bruder, also eigentlich Halbbruder, Kevin Jesrell Davis, saß eben zum Zeitpunkt der Tatortsicherstellung bereits auf der Wache und wartete auf seine Befragung. Jetzt galt es also herauszufinden, was passiert war. Wie konnte es so weit kommen? Kevin wollte als erstes wissen, ob denn schon jemand in der Wohnung war. Als das bestätigt wurde, erklärte er, dass er eigentlich vorhatte, sich selbst umzubringen, dann aber beschloss, seine Mutter und Schwester zu ermorden. Er gab ganz sachlich zu, dass er diesen Gedanken eh schon immer gehabt habe und beschrieb sich selbst als ein bisschen pervers. Ein Streit zwischen ihm und seiner Mutter soll dann der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, seine Fantasie in die Tat umzusetzen.
Die Ermittler mussten nach dieser Aussage herausfinden, wie die Tat vonstatten ging. Kevin erklärte auch hier alles in Ruhe und sehr emotionslos. Er beschrieb, dass er versucht hätte, seine Mutter, die zu dem Zeitpunkt auf der Couch saß, als erstes mit einem abgeschnittenen Kabel zu strangulieren. Als das nicht funktionierte und seine Mutter schrie, ließ er von ihr ab, rannte in ihr Zimmer und holte aus einer Schublade einen Hammer. Er gab an, danach sofort wieder ins Wohnzimmer gerannt zu sein und dort auf den Kopf seiner Mutter eingeschlagen zu haben. Er erzählte das auch alles sehr nüchtern. Gab sogar an, dass seine Mutter sich zuerst versucht hätte, totzustellen, er aber alles durchschaut hätte und weiter zuschlug.
Ungefähr 20 Mal hätte er auf ihren Kopf geschlagen und mit einem Messer in die geöffnete Schädeldecke gestochen. Doch Kimberly sei immer noch am Leben gewesen. Dann zog er sie an ihren Klamotten durch den Flur in ihr Schlafzimmer. Da sie immer noch atmete, beschloss Kevin, mit seinen Fingern in die offene Kopfwunde zu fassen und in ihr Gehirn zu drücken. Er gab sogar an, auf ihren Schädel eingetreten zu haben, was anhand der blonden Haare, die man an seinen Schuhen fand, bestätigt werden konnte.
Anschließend sagte er, hätte er Sex mit der Leiche gehabt. Auf die Nachfrage, ob er sowas schon öfter gemacht hätte, erwiderte Kevin ganz trocken, dass er seine Jungfräulichkeit an die Leiche seiner Mutter verloren hätte. Er erklärte im selben Atemzug aber, dass er Kimberly immer geliebt hätte, zwar wahrscheinlich auf die falsche Art und Weise, aber dass es Liebe war. Weiter erzählte er auch, dass er dann nach dem Mord an seiner Mutter beschlossen hätte, seine Schwester doch nicht umzubringen, so wie es eigentlich geplant war. Hier bohrten die Ermittler dann noch einmal nach. Sie wollten wissen, wie das alles zusammenhing. Seine Suizidgedanken, seine sexuelle Anziehung seiner Mutter gegenüber und letztendlich die Tat.
In dem Verhör kam heraus, dass Kimberly, nachdem sich ihr Sohn über seine Suizidgedanken geäußert hatte, für ihn da sein wollte. Aber sie hatte auch Angst, dem nicht gerecht zu werden und überlegte, ihn zu seiner Schwester zu schicken, um dort zu leben. Kevin ging eigentlich davon aus, dass seine Schwester Desiree im Laufe des Abends noch vorbeikommen würde, um ihn abzuholen. Da er den Gedanken, sie ebenfalls zu töten, aber verworfen hatte, beschloss er, das Haus zu verlassen, um nicht auf sie zu treffen. Nichtsdestotrotz hinterließ er ihr die Nachricht im Wohnzimmer.
Hier switchen wir mal ganz kurz zur Befragung der Schwester Desiree. Sie wurde nach der Befragung von Kevin von der Polizei informiert, dass ihre Mutter tot war. Ihre erste Frage war, ob es ihr Bruder getan hätte. Desiree brach daraufhin kurz zusammen. Auf Nachfragen zum Verhalten und Charakter ihres Bruders gab sie dann aber an, dass er schon immer etwas anders gewesen sei. Dass ihre Mutter sie auch am Abend der Tat noch angerufen hätte und ihr erzählt hätte, dass die beiden einen schrecklichen Streit gehabt hätten und dass Kevin sehr verletzend und ausfallend gewesen sei. Er habe sie beschimpft, aber dass Kevin jemals handgreiflich oder gewalttätig gegenüber ihr oder ihrer Mutter hätte werden können, war für sie unvorstellbar. Als sie damit konfrontiert wurde, dass Kevin in seinem Mordplan auch vorhatte, sie umzubringen, war sie sichtlich geschockt.
Was uns zu seinem Mordplan bringt, der auf der Rückseite seines eigentlichen Abschiedsbriefes gefunden wurde. Dort stand:
Kill Mother with Garrett.
Töte Mutter mit einer Garotte.
Afterwards prepare to leave for good.
Bereite dich danach vor, abzuhauen.
Tie up any loose ends.
Kläre noch offene Probleme.
Buy axe from hardware store. Return ASAP and wait until nightfall.
Kaufe eine Axt aus dem Baumarkt und kehre schnellstmöglich zurück, bevor es dunkel wird.
Go to this apartment and kill her. Anyone else in the way.
Gehe zum Apartment der Schwester und bringe sie um und jeden, der im Weg steht.
Leave for the Greyhound bus ASAP.
Hau mit dem Bus schnellstmöglich ab.
Pack lightly, laptop in bag, carry on.
Packe leicht, Laptop in die Tasche, Koffer.
Und ganz unten stand mit großen Buchstaben und unterstrichen: Victory.
Sieg. Es war eher eine Skizze als ein Plan. Es war wie ein Whiteboard, das er in seinem Kopf aufgemalt hatte. Interessant ist aber, dass obwohl er diese Tat begangen hat, diese Gedanken schon lange in seinem Kopf Form annahmen und er im Verhör so nüchtern darüber sprach, Kevin Davis nie den Wunsch nach Hilfe verspürte, empfand seine Gedanken nicht als falsch, eher als wären sie ein natürlicher Teil von ihm, für den er sich nicht schämte. Auch auf die Frage, ob ihn etwas beeinflusst hätte, sagte er ganz klar, dass der Gedanke schon immer da war. Er aber viele ausländische Horrorstreifen schaute, die ihn dann doch mehr abgeholt hätten als wahrscheinlich andere.
Die zweite Notiz, die gefunden wurde, lag direkt neben der Leiche. Mit den Worten, chase me, also fang mich. Kevin selbst meinte, er war zum Zeitpunkt, als er diese Notizen schrieb, in einer Art Spiellaune. Er wollte eigentlich sehen, wie weit er kam, bis er geschnappt wurde. Und das absolut Bizarre an dieser Geschichte ist auch die Tatsache, dass er seiner Mutter all diese schlimmen Dinge angetan hat und danach einfach auf sein Fahrrad stieg und durch die Nachbarschaft in Corpus Christi gefahren ist, bis er schließlich an Bahngleisen angehalten hatte und um dann zu Fuß den Schienen entlang zur nächsten Stadt zu folgen. Von dort wollte er eigentlich immer weitergehen, doch er gab zu, dass ihn dann die Gefühle übermannten und er sich bewusst wurde, was er getan hatte.
Auf die Frage der Ermittler, wahrscheinlich in der Hoffnung, einen Funken Reue zu erhaschen, auf die Frage, ob es ihm leid täte, was er seiner Mutter angetan hatte, erwiderte er aber nur, dass es ihm irgendwie schon leid tat, aber er es nicht ungeschehen machen würde. Hier betont er noch einmal, dass er seine Mutter wirklich geliebt hätte und sie so fürsorglich und liebevoll war. Sie hatte das nicht verdient, er sei einfach nur eine schreckliche, widerliche Person.
Ja, und jetzt stellst du dir bestimmt auch gerade die Frage, ob es Hinweise oder Anzeichen gab. Es müsste doch auffallen, wenn ein Kind bereits so früh solche düsteren Fantasien in sich trägt, oder? Und auch die Ermittler wollten das wissen. Kevin selbst meinte dazu, dass es einige Anzeichen gab, die man hätte sehen können. Vor allem, als er kleiner war, war er nicht so vorsichtig mit den Dingen, die er so von sich gab. Aber dass er glaubte, dass ihn seine Mutter einfach so sehr liebte und deshalb immer über sowas hinwegsah.
Und obwohl er sich darüber schon im Klaren zu sein gewesen schien, gab er an, dass er sich selbst nicht als verhaltensgestört ansah. Dass ihm schon klar war, dass das, was er getan hatte, gesellschaftlich verpönt war und als falsch galt. Aber er hat getan, was er tun musste.
Auf die wichtige Frage, ob er es denn wieder tun würde, gab er zu, dass er gerne wieder töten würde. Aber keine Männer. Das werde nicht sein Ding. Es ginge ihm um Frauen. Der Ermittler fragte ihn explizit nach einer Fantasie und auf die hatte er erschreckenderweise eine genaue Vorstellung. Er würde sich einen Anzug anziehen, um gut auszusehen, sich in das Haus einer Frau schleichen, ihren Freund außer Gefecht setzen und ein schönes Kleid mitnehmen. Dass er eigentlich immer den Gedanken von Strangulation ganz gut fand, aber nachdem es jetzt nicht so gut lief, er wohl dann eher der Messertyp wäre. Dass er wahrscheinlich sogar eine Enthauptung gut finden würde. Und dann ein Satz, der bei mir immer noch Gänsehaut verursacht. I prefer my women dead. Also ich bevorzuge meine Frauen tot. Er erklärt sogar, dass er den Kopf später wieder annähen und danach in die Stadt gehen würde, um einen drauf zu machen.
Die Ermittler haben diese Fragen aus einem ganz speziellen Grund gestellt. Sie wollten wissen, mit wem sie es hier zu tun hatten und wollten das Motiv hinter der Tat einordnen können. Sie stellten gezielt unangenehme Fragen, sie wiederholten zum Beispiel nochmal die Tatsache, dass Kevin bis zur Tat Jungfrau war, um herauszufinden, ob es davor vielleicht schon Übergriffe oder sonstige Aktivitäten des 18-Jährigen gab. Und was soll ich sagen, es kam eine Info des sehr offenen Täters ans Licht, die wir in solchen Fällen schon öfter gehört haben.
Ja, auch wenn es am Anfang so schien, als wäre Kevin diese Wahrheit irgendwie unangenehm, so gab er nach einer kurzen Pause zu, dass die Familie mal eine graue Katze namens Claire hatte, die er gewürgt, ertränkt und sie dann aufgeschnitten hätte, um anschließend in sie einzudringen. Das war Grund genug für die Beamten nachzufragen, ob Kevin nur Sex mit toten Menschen und Tieren mochte. Sie wollten hier eine nekrophile Neigung abstecken. Doch Kevin erklärte ihnen, dass es ihm eigentlich total egal war. Er hätte keine Standards oder Moral, so sagte er. Ein Körper ist ein Körper und letzten Endes nur Fleisch.
So empathielos er über andere Lebewesen und Menschen inklusive seiner eigenen Mutter sprach, so gleichgültig war er auch, wenn es um ihn selbst ging. Er war jetzt da, wo er hingehörte, meinte er, und er würde sich den Konsequenzen seiner Handlungen stellen, ohne Protest. Er nehme jedes Urteil an, er sei bereit, im Gefängnis zu verrotten und zu leiden, er wäre auch mit der Todesstrafe vollends einverstanden.
Nach seiner Festnahme saß Kevin in Untersuchungshaft und wartete auf seinen Prozess. Er wurde sofort wegen Mord ersten Grades angeklagt. Und zu Anfang des Prozesses plädierte er auch auf nicht schuldig. Doch sein Geständnis auf Band und die Beweise waren natürlich für eine Verhandlung erdrückend. Ihm wurde dann ein Plea Deal angeboten, der auf 60 Jahre Gefängnis ausgelegt war. Doch Kevin lehnte diesen Deal ab. Das bedeutete also, dass alles einer Jury vorgelegt wurde, die dann innerhalb einer Stunde Beratungszeit ihr Urteil fällten.
Kevin Jesrael Davis wurde noch im Oktober 2012 schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Die sitzt er in der Montfort Psychiatric Unit ab.
Leider habe ich nichts darüber gefunden, ob er in dieser Einrichtung eine Diagnose erhalten hat, aber ich hoffe, dass er dort zumindest behandelt wird. Ja, puh, also ich finde diesen Fall unfassbar grausam, aber er wirft so viele wichtige Fragen auf. Also wenn du Lust hast, let's talk about it.
Auf jeden Fall mal ein krasser Fall, um in das Jahr reinzustarten. Die Intensität, finde ich, hatten wir selten. Also mich wundert an diesem Fall, wenn es wirklich seine erste Tat war, dass es so over the top war, dass er da immer noch eins draufgelegt hat, bis auf den Punkt, dass er seine Schwester am Ende verschont hat. Aber das finde ich schon heftig.
Finde ich auch ganz spannend, dass er da in der Befragung gesagt hat, warum er denn, also die mussten ja auch erstmal ermitteln, ist denn die Schwester wirklich okay? Also er saß da ja und es gab diesen Leichenfund, er hat sich ja selbst gestellt und dann ging es erstmal darum, okay, wie heißt deine Schwester, wo wohnt die und wie können wir die kontaktieren und ist sie wirklich in Ordnung? Und er saß da und er hat von vorne bis hinten ja immer die Wahrheit erzählt. Es gibt ja viele Leute, die in Verhören sitzen und dann noch irgendwie versuchen, da irgendwie rauszukommen. Aber es hat so gewirkt, als hätte Kevin einfach wirklich die ganze Zeit einfach erzählt, was passiert ist. Es wirkt auch die ganze Zeit einfach wie so ein Tatsachenbericht. Als hätte er jemanden anderen dabei zugesehen, der diese Taten vollzogen hat. Es wirkt sehr nüchtern, sehr distanziert. Und letztendlich weißt du aber nie, was in diesem Moment im Kopf los war und welche Diagnosen da auch mit reinspielen.
Ich finde es ja immer spannend, wenn Täter im Verhör sitzen, wie sie sich in dieser Situation geben. Zwar unabhängig, wie sie sich geben können, aufgrund irgendwelcher psychischen Einschränkungen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es jetzt einer Tat wirklich bewusst war, wirkt es auf mich so, dass er auch wirklich bemüht ist, klarzumachen, nein, ich bin nicht verrückt. Und ich habe nicht aus irgendeinem Emotion heraus reagiert. Das war keine Kurzschlusshandlung. Ich war mir meiner Tat bewusst. Ich wollte das machen, habe es durchgeführt. Fühlt sich für mich an, als wäre es ihm wichtig, dass er keine mentale Beeinträchtigung hatte, sondern eben er war sich bewusst, was er tat. Und ich glaube, es ist ihm wichtig, dass das rüberkommt.
Es war ihm auch wichtig. Er hat gesagt, he faces the music he's confronted with oder irgendwie so. Also er wollte quasi klarstellen bei diesen zwei Polizeibeamten, bei diesen Ermittlern, dass er sich jetzt vollkommen darüber im Klaren ist, jetzt hier zu sein. Er wusste zu dem Zeitpunkt, was er tat. Er fühlt sich nicht beeinträchtigt und er wusste genau, was er da tat. Und er sitzt jetzt hier, um sich den Konsequenzen zu stellen. Und er nimmt diese Konsequenzen in vollem Umfang an. Und das haben wir selten. Und er wurde auch in dieser Befragung später gefragt, naja, ich gebe dir jetzt mal ein paar Möglichkeiten. Was würdest du dir denn selber geben? 10 Jahre, 15 Jahre auf Bewährung, 100 Jahre? Und er hat immer wieder gesagt, ja, das Maximum. So, das ist das, was ich verdiene. So, meine Mutter hat es nicht verdient, also muss ich jetzt mit diesen Konsequenzen leben. Und ihm war auch klar, dass er in den Augen der Gesellschaft keinen so guten Ruf jetzt mehr hat. Also, dass da keiner jetzt mehr so happy über ihn ist und dass das wohl auf Unverständnis stoßen wird. Aber dass er das so annimmt, dass es für ihn ist, was es ist und er wollte das machen und er hat es getan und jetzt ist er hier und jetzt stellt er sich den Konsequenzen. Also ich finde es einen ganz anderen Ansatz, als wir das sonst bei anderen Fällen irgendwie haben, dass sich Leute versuchen, da irgendwie rauszureden oder dann die Schuld noch jemanden anderen zuschieben wollen, weil ja dann dieser Überlebensinstinkt einsetzt bei ganz, ganz vielen. Die wollen ja dann nicht für immer weggesperrt werden, aber für ihn war es so gleichgültig.
Ich habe mich ja gewundert, wie schnell das am Ende alles passiert ist. Von diesem, ich habe einen Suizidgedanken bis zu, ach nö, dann bringe ich, also lapidar gesprochen, dann bringe ich jetzt lieber mal meine Mutter und meine Schwester zu dem Zeitpunkt zumindest noch geplant um. die Umsetzung des Ganzen, weil das war am Ende, auch so wie er darüber erzählt, könnte man meinen, er hat das wochenlang, monatelang, vielleicht jahrelang geplant und dann war sein großer Tag gekommen und er hat das durchgeführt, was er einfach mal machen wollte, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ging ja so schnell von sich.
Naja, in seinem Kopf war dieser Gedanke ja schon ganz lang da. Also er hat es in einem Interview als Preteen-Zeitraum betitelt, also sprich noch bevor er Teenager war, war dieser Gedanke, seine Mutter umzubringen.
Aber ohne konkreten
schon
Plan,
da,
wie
aber
er es macht.
Es gab keinen
ne?
Plan, glaube ich. Ja, also dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Aber alleine diese Tatsache, dass er sich dazu geäußert hat, wie er, also als er gesagt hat, er mag seine Frauen tot, impliziert ja schon, dass es ja wahrscheinlich schon länger irgendwelche Gedanken in seinem Kopf gab, die ein Modus operandi dann ja irgendwie auch durchgespielt hätten. Oder also es gab ja irgendwas, mit dem er sich schon mal beschäftigt hat. Und deswegen glaube ich schon, also dass er auch gemeint hat, naja, er stand schon immer drauf irgendwie, auf die Vorstellung fand er gut, jemanden zu erdrosseln, dann hat er es mal in echt gemacht, dann hat das aber nicht so funktioniert und dass er dann wahrscheinlich jetzt mehr aufs Messer gehen würde. Also das sind ja Gedanken, die ja da waren. Also er wurde dann auch sowas gefragt, ob er auf Witchcraft steht, welche Bücher das er liest und welche Horrorfilme. Also ich finde, das ist ja dann auch immer so Cherrypicking, ob du jetzt da irgendwas raussuchen kannst, was dann letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich glaube, dass da halt einfach schon seit frühester Kindheit ganz viel im Argen lag und er das ganz lange mit sich rumgetragen hat. Und die Tatsache, wie er von dieser ganzen Tat erzählt, zeigt ja schon, dass da vielleicht nicht so viel Empathie einfach vorhanden ist, wofür Menschen ja manchmal auch nichts können. Von daher glaube ich, dass da einfach sehr früh eigentlich was passieren hätte müssen, um ihn und seine Umwelt davor zu beschützen, was da passiert ist.
Kann es vielleicht sogar sein, dass er den Suizidgedanken auch hatte, weil er wusste, was passiert, wenn er ihn nicht durchführt?
Das weiß ich nicht. Also so wie er davon erzählt hat in diesem Interview, dass er einfach gelangweilt vom Leben war, hat er auch so gemeint, so, na, da ist irgendwie nichts Schlimmes dran oder so, wie er das erzählt oder irgendwie Deprimierendes daran. Er findet es einfach nur langweilig. Ihn langweilen Menschen, ihn langweilt das Leben, ihn langweilt es am Leben zu sein. Vielleicht wollte er dadurch irgendwie so einen Thrill oder so erleben. Kann ja auch sein. Und weiß ich nicht, was da dann letztendlich hat er gemeint, so, naja, es hat ihn dann irgendwie genervt, als sie diese Diskussion hatten und er dachte, seine Mutter will ihn wieder zu seiner Schwester abschieben und dass er dann seinen Plan geändert hätte, sich nicht selbst umzubringen, sondern seine Familie. Im Endeffekt, du weißt nie, was den Switch umschaltet, ne? Und oder den Knopf drückt in deinem Kopf. Aber da stellt sich mir dann viel, viel eher die Frage, glaubst du, ist es schwer als Angehörige zu handeln und zu erkennen und auch richtig einzuschätzen, wann wirklich externe Hilfe notwendig ist? Weil ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wo man versucht, alles mit Liebe und Zuneigung und wir sind für dich da zu klären, was vielleicht in manchen Fällen ja gar nicht mal so ja unbedingt hilft oder vielleicht auch kontraproduktiv ist, weil man es einfach selbst versucht und gar nicht diesen neutralen Blick drauf hat.
Kann man wahrscheinlich gar nicht. Wenn man eine Szene neu sieht, dann ist es vielleicht relativ einfach zu sagen, oh Moment, da stimmt doch was nicht, der verhält sich komisch, wie auch immer. Aber wenn du das ganze Leben mit dieser Person verbracht hast, ihn aufwachsen gesehen hast, also selbst wenn es Anzeichen gab in irgendeine Richtung, für dich ist es Alltag. War schon immer so, wird vermutlich immer so sein. Du machst dir vielleicht gar nicht die großen Gedanken darüber. Du weißt vielleicht, ja, mein Kind ist vielleicht besonders, speziell, aber ich glaube nicht, dass man überhaupt die Chance hat, immer wirklich da diesen objektiven Blick drauf zu haben. Nee, glaube ich nicht.
Ich finde es auch ganz schwierig, aber ich finde es so erschreckend. Also es ist so, wenn du jetzt dir selber vorstellst, du hättest Kinder oder du bist in der Familie und dein Bruder, deine Schwester ist so, weil ich meine, da war ja auch eine Schwester involviert oder eine Halbschwester. Ich glaube, dass dieser Punkt, der erreicht sein muss, damit du wirklich das Gefühl hast, ich muss jetzt handeln, der schiebt sich immer weiter nach hinten. Also ich finde, für ganz viele Menschen ist es ja auch so ein Schwächereingeständnis zu sagen, ich werde mit der Erziehung selber nicht fertig oder ich bekomme das nicht hin oder ich habe einen Fehler gemacht, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Sondern das ist einfach vielleicht ein psychisches Problem, das sich da entwickelt hat. Das sind Sachen, die einfach da sein können, ohne dass jetzt irgendwie das Elternhaus Schuld daran trägt. Ich meine, es kann schon Einfluss geben, aber es muss es ja nicht. Und ich glaube, dass die Schamgrenze für viele Menschen einfach so hoch ist, dass da ganz oft viel zu spät oder überhaupt nicht nach Hilfe gefragt wird.
Ja, und wenn da von extern nicht so viel kommt an Input, so nach dem Motto, hey, findest du nicht, dass man da vielleicht mal was tun sollte oder dass da vielleicht Hilfe nötig ist, Ey, ich meine, es ist dein Kind, ne?
Genau, selbst dann überwiegt wahrscheinlich die Liebe zu deinem Kind.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann einfach auch der Kopf einfach blockiert und dass das Herz vielleicht ein bisschen höher spricht als der Kopf.
Das meine ich, ja, genau. Also diese Liebe, weil ja dein Kind nicht dastehen wird und wird sagen, ich gehe da jetzt hin. Richtig, oder ja. Ich lass mir jetzt helfen, weil es die Notwendigkeit wahrscheinlich in dem Moment ja im Ausmaß gar nicht greifen kann, ist tatsächlich dann die Frage, ob du dann im weiteren Wohle des Kindes denkst und dann auch in die Zukunft blicken kannst oder ob du nur in dem Moment lebst und dir denkst, naja, aber wenn es jetzt weint und sagt, es will es nicht, dann kann ich ja nichts machen. Das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
Du kannst keine nüchterne Entscheidung, keine nüchterne Erkenntnis der Situation erwarten, wenn so eine Verbindung da ist, glaube ich auch.
Mich würde sehr die Gedanken der Schwester, die würden mich interessieren. Was muss ja unfassbar schlimm sein. Ich meine, du verlierst auf einen Schlag deine Familie. Also es war kein Vater da, es gab ja zwei unterschiedliche Väter, aber drehte sich alles um Kimberly, also um die Mutter. Und dann verlierst du deine Mutter, die du sehr liebst, wegen deinem Bruder. Und dann sind ja beide im Endeffekt plötzlich weg.
Und der Bruder, der dich eigentlich auch umbringen wollte.
Exakt. Also ich finde es ganz schwierig zu greifen und es macht einfach was mit mir. Ich finde es ganz, ganz unheimlich, wie schlimm das für diese Schwester sein musste, für Desiree.
Gehen wir mal davon aus, es war wirklich die einzige Tat, die er in seinem Leben begangen hat. Hätte er sich nicht gestellt, hätte er noch mehr umgebracht? Oder glaubst du, es wäre wirklich dieses, ich will das einmal gemacht haben, warum auch immer, ich will das einmal gespürt haben, diesen Moment?
Wie gesagt, ich bin keine Psychologin oder sonst irgendwas, aber ganz ehrlich, hier drängt sich schon irgendwie der Verdacht auf, also dass es erstens hier einen ganz extremen Frauenhass gab und ich denke schon, dass wenn er damit davongekommen wäre, dass sich das wiederholt hätte. Also es war das Potenzial eines Serienmörders auf jeden Fall da, den man vorzeitig oder frühzeitig, leider auch zu spät, gestoppt hat. Ja.
Und wenn man schon diese Intensität bei der Tat beim ersten Mal hat, will ich auch gar nicht wissen, was da vielleicht bei Tat 2, 3 und 4 noch alles passiert wäre.
Also ich weiß nicht, ob es da dann irgendwie so einen Steigerungswunsch gibt oder so, aber ich glaube, er hat einfach keine Relation dazu gehabt, was er da, also so wie wir das jetzt sehen, für uns ist es unvorstellbar, jemanden ins Gehirn zu fassen, jemanden mit einem Hammer zu malträtieren, eine Leiche zu schänden. Also das sind aber, glaube ich, alles Sachen, die er moralisch einfach, da hat er keine Bedenken. Das sieht er einfach anders. Und das ist, glaube ich, die große Kunst oder die große Herausforderung zu verstehen, dass es manche Menschen gibt, die sowas einfach nicht als schlimm empfinden oder so sehen, weil das bei ihnen, also diese Emotion einfach nicht vorhanden ist. Und ich glaube, bei ihm ist es so. Er weiß schon, dass es falsch ist, also in der Gesellschaft nicht angesehen ist, dass es Konsequenzen dafür gibt. Aber in seinem Handeln, glaube ich, ist es nicht dieser Punkt, das fühlt sich für mich falsch an, sondern er macht es einfach.
Ich will jetzt den einen Punkt gar nicht zu groß machen, aber weil wir ihn auch präsentiert hatten, das Thema, dass er gerne ausländische Horrorfilme geschaut hat, dass er sich dadurch halt vielleicht Inspiration für die Tat geholt hat, weil es vielleicht Optionen sind, wie er das ausführen kann, was er tun möchte.
Also er meinte im Interview nicht, dass es ihn inspiriert hat, aber dass es halt, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr mit ihm gemacht hat als mit anderen Personen. Und ich finde, das kannst du ja auf alles dann wieder auslegen, ne? Also egal, ob Actionfilme, Horrorfilme, ob Bücher, ob, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Interessen, Musik, also es geht ja in jegliche Richtung und ich glaube einfach, da ist es wieder ganz klar zu trennen, okay, was war bei diesem Menschen vorher schon los und welches Krankheitsbild bringt er auch mit sich, anstatt das jetzt wieder irgendwo hinzuschieben, in irgendwelche Kategorien zu schieben. Was ist einfach immer, natürlich, du findest immer irgendwo was, so. Und ich dachte mir das auch letztens über Weihnachten, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mit meinen Eltern zu Hause John Wick geguckt. John Wick 4.
Ich habe ihn auch über Weihnachten geguckt, allerdings nicht mit meinen Eltern.
Ja, und ich saß wirklich auf der Couch und war so nach, glaube ich, so 50 Minuten oder so, stand ich mit erhobenem Zeigefinger da und sag, wenn noch einmal jemand was über meinen Horrorfilmkonsum sagt oder wie schlimm das ist, dass ich ja so Horror so toll finde. Hier sterben mehr Leute weg innerhalb von 5 Minuten als bei Jason, Freddy und Michael zusammen. Wirklich, auf die komplette
alleine
Filmgeschichte.
Alleine die Treppenszene hinten raus.
Ey, es ist Wahnsinn, wirklich. Also natürlich siehst du es nicht so explizit, aber ich finde, es wird ja in ganz vielen Filmen, egal ob es jetzt so ein Actionfilm ist oder ein Horrorfilm, auf ganz künstlerische Art und Weise damit umgegangen, ob es jetzt auf Martial Arts Weise ist oder auf klassisches Stabbing. also wie Leute da weggerichtet werden und in welchem Ausmaß und in welcher Menge. Und dann dachte ich mir auch so, naja, im Endeffekt ist es egal, ob du dich jetzt auf Horror, auf Action oder sonst irgendwas spezialisierst. Es wird immer dargestellt. Also von daher, na, weiß ich nicht. Also das ist so Cherrypicking dann irgendwie, wie man sich's gerade zurechtlegen will.
Kevin Jezreel Davis, der gute Punkt an dem Fall ist, dass er sich gestellt hat, dass er eine lebenslange Haft hat, ohne Möglichkeit auf Bewährung, dass er weggeschlossen ist von der Gesellschaft und, ja, du hast es vorhin gesagt, trotz allem die Hoffnung, dass er behandelt wird,
ja,
und dass er die Tat in der psychiatrischen Anstalt noch für sich aufarbeiten kann, ja.
Finde ich auch ganz wichtig. Also es gibt ganz oft Leute, die ja dann sagen so, naja, in Loch und nie wieder und was macht das überhaupt und 60 Jahre. Ich glaube, dass er schon auch ein bisschen auf die Todesstrafe gehofft hatte tatsächlich. Glaub aber, dass es für ihn schon auch wichtig ist und bestimmt auch für Desiree. Also einfach zu wissen, okay, vielleicht kann man dann, ich weiß es nicht, ob man das will oder ob man das dann tatsächlich auch wirklich kann, nochmal ins Gespräch mit seinem Bruder dann dazu gehen, nachdem er sowas gemacht hat. Also ich glaube, für alle Beteiligten ist eine Aufarbeitung ganz, ganz wichtig, weil das verfolgt dich sonst dein ganzes Leben.
Ein harter Fall zum Start ins Jahr 2025, der Creepy Hour mit Kevin Jezreel Davis.
Ich habe den Fall gesehen, ich habe lange, lange jetzt in den 3 Wochen Urlaub auch immer mal wieder geguckt, okay, was könnten wir machen, was finde ich jetzt auch speziell spannend, worüber wir später dann auch sprechen können, und da waren jetzt schon ein paar Punkte bei. Genau, deswegen, es freut mich, dass wir wieder zurück sind.
Auf jeden Fall.
Jetzt ja alle 2 Wochen. Und noch einen ganz kleinen Hinweis hätte ich von unseren ganz lieben Freunden vom Fantasy Filmfest, auch sehr spannend bestimmt für den einen oder die andere. Die starten nämlich jetzt wieder. Die White Nights ist das erste Event des Fantasy Filmfests für 2025. Du kannst in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Nürnberg und Stuttgart ins Kino gehen. Check einfach mal die Internetseite fantasyfilmfest.com. Da gibt's Tickets. Das ist auch ein neuer Nicolas Cage-Film mit dabei, habe ich gesehen.
Nick
also
Cage.
Große Shoutout. Ich werd auf jeden Fall auch da sein. In Nürnberg und Berlin ist es vom 1. bis 2. Februar. Also so 2 Tage kann man sich dann durchaus schon mal einrichten. Du kannst online einfach mal gucken, es gibt die Tickets immer noch zu kaufen in den verschiedenen Städten. Festivalpässe sind leider schon ausverkauft, da musst du vielleicht, wenn dich sowas interessiert, in der nächsten Zeit mal besser aufpassen. Es sind ja noch 2 weitere Veranstaltungen für dieses Jahr angedacht. Also bleib da gerne mal dran, folg auf Instagram oder check die Internetseite aus. Lohnt sich auf jeden Fall immer, und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall bei jedem Film bei den White Nights.
Das überrascht nur relativ wenige. Gut, dann war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis in 2 Wochen.
Bye bye.